werden uns heute Morgen mit einer besonderen Begebenheit beschäftigen, in der ein Mensch Jesus ehrt. Aber es könnten eigentlich 10 sein, aber es bleibt dann nur einer übrig. Einer sieht klar, so habe ich diesen Abschnitt überschrieben und lese ihn aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor die Füße Jesu und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Einer sieht klar. Jesus zog durch das Gebiet Galiläa, Samaria, auf dem Weg nach Jerusalem. Und Samaria war ja ein geächtetes Gebiet der Juden, weil dort ein Mischvolk lebt. 720 vor Christus wurde das durch das Assyrische Reich besiegt und die Juden wurden aus dem Gebiet von Samaria verschleppt. Und so wie man das zum Teil bis heute noch macht, hat man dann das Land nicht brach liegen lassen, sondern man hat Leute aus ganz anderen Völkern, aus ganz anderen Kulturen zusammen in dieses Land Samaria gebracht. Und das war nun ein Mischvolk, das waren also keine Juden. Und die nahmen auch ihre Kulte mit, ihren Glauben und hatten ihre Götter, die sie verehrten. Und da gab es eine Plage in dieser Zeit und man begegnete er so, dass man jüdische Priester holte und die das Volk unterwies, wie man nun den Gott Israels verehrt. Und jetzt geschah Folgendes: In diesem Mischvolk gab es eine Mischreligion, das heißt, einerseits verehrten sie den Gott Israels und andererseits verehrten sie ihre Götter. Das war natürlich für einen Juden etwas völlig Undenkbares, jedenfalls in jener Zeit. Also war ein Mischvolk, keine Juden. Und da, durch dieses Gebiet, läuft Jesus und auf dem Weg begegnen ihm 10 aussätzige Männer. Aussatz, würde ich sagen, eigentlich die schrecklichste Krankheit jener Zeit, die nicht nur körperliche Folgen mit sich brachte, sondern auch soziale. Aussätzige konnten nicht mehr in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen leben. Sie mussten abgesondert werden. Sie mussten ihre Kleider zerreißen, um sichtbar zu machen, dass sie krank sind. Sie mussten die Haare lose hängen lassen. Sie mussten ihren Bart verhüllen, wenn es Männer waren. Und wenn sie liefen, mussten sie rufen: Unrein, unrein. So dass die Leute merkten: Ah, da ist ein Aussätziger, ich muss weg, weil die Ansteckungsgefahr hoch war. Sie lebten nicht mehr bei den Menschen, die gesund waren, sondern sie mussten abgesondert miteinander leben, Aussätzige zusammen. Eine der schlimmsten Krankheiten jener Zeit. Und so standen diese armen Menschen auch abgesondert von den anderen weit weg und schrien aus Leibeskräften: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Sie schreien das in der Hoffnung, Jesus würde sie heilen, weil sie ja auch gehört haben, dass Jesus die Kraft zu heilen hat. Und nun begegnet uns so ein herausragender Wesenszug von Jesus, der uns manchmal wie so selbstverständlich nehmen wir den zur Kenntnis. Jesus erbarmt sich. Denken, ja natürlich, Jesus kann nicht anders. Ja, bestimmt kann er nicht anders, weil es seinem Wesen entspricht. Er geht nicht einfach achtlos an diesen hilfsbedürftigen Menschen vorbei. Er hält sich nicht an die starken, gesunden und bedeutenden Menschen. Er nimmt sich Zeit für diese kranken und verachteten Leute. Jesus heilt die Menschen nicht in Kasten ein. Für ihn sind kranke Menschen keine niedrigen Kreaturen. Nein, Jesus erbarmt sich. Das entspricht dem Wesen Gottes des Schöpfers. Gott hat großes Mitgefühl mit den Nöten von uns Menschen, auch wenn wir das oft gar nicht so wahrhaben möchten. Einmal lässt Gott sogar seinen Gemütszustand mitteilen, ich denke in einer sehr drastischen Form, als Israel sich so in eine schlimme Situation selbst verschuldet hineinmanövriert und in diese Situation selber nicht einmal mehr bereit war, wirklich Gott ernstlich anzurufen, so lässt Gott durch den Propheten sagen, was er empfindet in dieser Situation. Er sagt ihm, meine Augen fließen über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Haben Sie so ein Bild von Gott? Ein Bild eines Gottes, der leidet, wenn er sieht, wie Menschen leiden und wenn er sieht, sogar wie halsstarrig und widerspenstig Menschen sein können. Ihnen selbst zum Nachteil. Haben Sie das Bild von einem Gott, dessen Augen überfließen unaufhörlich Tag und Nacht, weil es ihm leid tut, was er Tag für Tag ansehen muss? Oder haben Sie einfach das Bild von diesem erhabenen Gott, der so mit einem Prügel runterschlägt? Der weit weg ist von allem. Wenn wir das begreifen, wer Gott ist in seinem Wesen, dann müssen wir immer mehr staunen. Meine Augen fließen über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Und genau das ist es, was Gott dazu gebracht hat, seinen eigenen Sohn schlussendlich zu opfern. Wenn Gott nicht Leid tragen würde um unsere Gottlosigkeit, um unseren Egoismus, um das, was wir uns ständig selber hineinmanövrieren. Wenn er nicht Leid tragen würde über das, dann hätte er für uns nicht eine Lösung geschaffen, dann wäre es ihm egal, dann lässt ihn kalt. Und das ist das Typische an Gott. Er erbarmt sich. So ist Gott und so ist Jesus. Er nimmt sich nun diesen 10 Männern an, ohne sie zu berühren, fordert er sie auf, die Priester aufzusuchen und gemäß den Vorschriften von ihnen sich attestieren zu lassen, dass sie rein sind. So sagte man das, wenn man vom Aussatz frei wurde, wurde man rein. Oder eben, dass sie vom Aussatz geheilt sind. Das gab eine ganz bestimmte Regelung im Gesetz des Mose. Und diese Aussage scheint diesen Aussätzigen genügt zu haben, obwohl sie immer noch Aussatz haben und das an sich sehen, gehen sie weg. Und suchen die Priester. Das ist mal schon, finde ich, schon sehr verblüffend. Dieses Verhalten hat mich an Petrus erinnert, wo Jesus ihn auffordert, die Netze auszuwerfen. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefunden. Aber jetzt, weil du es sagst, mache ich es halt mal. Und er wirft die Netze raus. Und als Fischer weiß er, um diese Zeit fischt man eigentlich nicht. Das macht man eigentlich in der Nacht. Aber auf dein Wort, jetzt mache ich es halt, entgegen meinen ganzen Überzeugungen und Fachkenntnissen, ich werfe das Netz raus und er zieht ein volles Netz wieder rein. So verhalten sich hier die Aussätzigen. Auf die Anweisungen von Jesus hin machen sie sich auf zu den Priestern, sie sind noch gar nicht gesund, sie haben immer noch Aussatz um sich bescheinigen zu lassen, dass sie gesund sind. Was für ein Glauben hatten diese Männer? Ich weiß nicht, ob das viele von uns tun würden. Vielleicht, wenn wir von Jesus gehört hätten, seine Macht zu heilen. Aber es hat es auch gegeben, dass Jesus Aussätzige berührt hat. Und dann sind sie gesund geworden. Dann hat er gesagt, geht. Aber hier hat er es überhaupt nicht gesagt. Dass diese Aussätzigen nicht interveniert haben und sagen, ja, Jesus, erbarme dich doch. Wir können doch erst gehen, wenn wir geheilt sind. Sondern sich abwenden und gehen, trotzdem, dass sie noch Aussatz haben. Das ist ein sehr beachtlicher Glaube. Sehr beachtlich. Und tatsächlich, als sie dorthin gehen, im Gehen, im Hinlaufen, plötzlich werden die Männer gesund. Können Sie uns vielleicht vorstellen, wie groß Ihre Freude darüber gewesen sein muss, eine Krankheit zu haben, mit der man sein Leben überhaupt nicht mehr planen kann, nur noch wartet auf das Ende, gesellschaftlich ausgestoßen, völlig am Rand, keine Perspektiven, Karriere kann man überhaupt nicht darüber nachdenken, einfach nur warten, der schleichende Tod. Und jetzt plötzlich sind diese Männer gesund. Wir können uns kaum vorstellen, was für eine Freude diese Männer gehabt haben müssen, als sie feststellten, jetzt sind wir wieder rein. Und hier können wir uns auch an diesen Aussätzigen ein Beispiel nehmen, dass wir auch in Situationen lernen, auf Gott zu hören, wenn es uns auch ganz außergewöhnlich erscheint oder einfach darauf zu verlassen, was Gott uns sagt. Das bewährt sich immer. Nun, einer von diesen 10 kehrt um, sofort, als er bemerkt, dass er gesund ist. Er lobt Gott mit lauter Stimme und er fällt vor die Füße von Jesus. Er hat offenbar Jesus wiedergefunden. Und es ist erstaunlich, dass von den 10, die geheilt wurden, die waren ja immer zusammen, nur einer zurückkehrt. Ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben. Ich weiß nicht, wie die Szene war. Ob diese 10 alle miteinander merken, jetzt sind wir gesund. Und dann einmal einer kehrt um und sagt, ich gehe wieder zurück. Ich weiß nicht, ob dann die anderen gesagt haben, was willst du, zurück? Ich weiß nicht, wohin die anderen sind, vermutlich zu ihren Angehörigen, haben sich sehr gefreut. Aber einer ging zurück, nur einer. Und die würden heute sagen, auch wenn sie nicht gewusst hätten, wer Jesus ist, diese anderen 9, so wäre es zumindest eine grundsätzliche Anstandsregel gewesen, zurückzukommen und mindestens noch zu danken. Nur vom Prinzip des Anstands, aber ich kenne die Regeln nicht der damaligen Zeit, vielleicht waren die Anstandsregeln dort etwas anders. Aber Jesus wundert sich sehr. Als er diesen Mann sieht, sagt er, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Also Jesus hat sie offenbar vermisst. Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? In der Tat, ich finde das auch sehr verwunderlich. Keiner von den 9 Geheilten hat den Weg zurückgefunden. Diese 9 sahen in Jesus offenbar lediglich so einen Wundertäter. Der halt Wunder tut, jetzt hat er das Wunder an ihnen getan. Ist ja gut, jetzt sind sie halt haben sie halt da Glück gehabt. Aber dieser Samariter, erkannte, dass Jesus Gott war. Jesus sagte ja, sie sind nicht zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben. Gerade dieser Samariter, der eben zu diesem verachteten Mischvolk gehörte, das keine Juden waren und die von den Juden zutiefst verachtet wurden, gerade dieser Samariter, gerade der kehrt zurück, weiß sich zu bedanken und gerade dieser bemerkt, dass Jesus, der ihn geheilt hat, der Messias sein muss. Mit anderen Worten, er hat realisiert, dass ihm in Jesus Gott begegnet ist. Jesus verwundert sich sehr, dass genau dieser Fremde das merkt. Und die anderen 9, die offenbar Juden waren, nicht merkten, dass Jesus der Sohn Gottes sein muss. Hier wird wieder einfach uns vor Augen geführt, was im Johannesevangelium steht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihm eigentlich hätten erkennen sollen, verachteten ihn. Nur dieser Samariter kam zurück. Jesus war sehr, sehr enttäuscht über die Juden, die ihn einfach nicht anerkennen wollten, obwohl die Zeichen deutlich waren. Denn Jesus tat nicht nur einfach Wunder, dass Wunder getan waren, sondern Jesus tat diese Wunder, damit die Menschen erkennen sollten, wer er ist. Jesus ging es nicht einfach um körperliche Gesundheit, sondern ihm ging es um die Rettung des Menschen. Die Wunder waren aber nur dazu gedient, dass die Menschen erkannten, das muss jemand ganz besonderer sein. Und jeder Jude muss im Grunde genommen wissen, dass wenn das geschieht, dann stehen wir gegenüber unseres Retters. Denn als Johannes der Täufer Jesus fragen ließ, wer er sei, ob er der ersehnte Retter sei, da sagt ihm Jesus nicht einfach, ja, ja, ich bin der Retter, auf den Israel wartet. Sondern er sagt, Lahme gehen, Blinde sehen. Kranke werden gesund. Und dann war für Johannes der Täufer klar, wer Jesus ist. Also für einen Juden war das, was hier geschah, deutlich genug, um zu begreifen, dass Gott nun in ihrer Mitte ist. Und dass der Retter Israels da ist. Was nicht zu begreifen ist, dass sie das nicht verstehen. Es ist fast nicht zu fassen. Und dieser eine Samariter, ein Samariter, begreift das. Kaum zu fassen. Jesus ist sehr, sehr enttäuscht gewesen darüber. Eine dieser Ausdrücke, wo das Jesus deutlich wo das deutlich wird, ist im Matthäus-Evangelium, da heißt es, da fing er an, die Städte zu schelten, also die Ortschaften, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Das heißt, er war so enttäuscht über diese Ortschaften, er hat so viele Wunder getan in diesen Ortschaften und die Menschen haben nur das Gute, das Sichtbare genommen, dass sie gesund werden, dass Kranke aufstehen, dass Blinde sehen, aber sie haben nicht ihm die Ehre gegeben. Sie haben sich nicht dem Gott Israels wieder richtig zugewandt, sondern sie haben nur weltlichen Profit aus dem Ganzen gezogen. Das hat Jesus ungeheuerlich enttäuscht. Wir können uns das vermutlich kaum vorstellen, wie das Jesus enttäuscht und frustriert hat, diese Situation. Einfach nur missverstanden zu werden und eigentlich das, was sein Herz bewegt, immer wieder zu sehen, sie merken es nicht. Sie brauchen ihn nur als Heiler. Verhalten wir uns nicht manchmal auch so wie diese Neun? Wir bitten von Gott viele Dinge und wenn sie eintreffen, dann vergessen wir, ihm zu danken und ihm die Ehre dafür zu geben. Oder dann haben wir eine ganz normale Erklärung, dass wir uns dann beim Gedanken ertappen, hätten wir nicht gebetet, dann wäre es auch gegangen. Steht unser Jammern und Bitten und Flehen vor Gott in einem gesunden Verhältnis zum Dank, dass wir ihm wieder danken? Ob die anderen meinen, das sei von ihm oder nicht, das soll uns ja egal sein. Sind wir dankbar für unsere Erlösung, wenn wir Kinder Gottes sind? Oder ist es uns zur Selbstverständlichkeit geworden? Dieser Samariter steht als ein hervorragendes Beispiel vor uns. Er war nicht zu stolz, um umzukehren und Jesus zu danken. Und somit Gott die Ehre zu geben. Wer Dank opfert, der preist mich Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Er war bereit, umzukehren. Er war bereit, einfach zu danken und sich zu demütigen, Jesus als Gott anzuerkennen. Ich denke, es ist gut, wenn wir lernen, auch wirklich dankbare Christen zu sein, dankbar für das, was uns Gott schenkt, dankbar für Ereignisse im Leben. Ich danke bis heute noch für, nicht jeden Tag, aber immer ab und zu wieder mal, für Dinge, die in meinem Leben geschehen sind, vor Jahren, vor 20 Jahren. Zum Beispiel, wenn ich für meine Frau danke, das ist etwas, das vor über 20 Jahren geschehen ist. Ich danke Gott für Dinge, die mir passiert sind, die viel damit zu tun haben, dass ich hier das bin, was ich jetzt sein kann. Es ist gut, wenn wir lernen, immer wieder daran zu denken, was uns Gott geschenkt hat. Und ihm wieder zu danken und daran zu denken, guck, das, was du jetzt bist und was du hast, das hast du nicht, weil du gut bist, sondern weil dir Gott da eine Weiche gestellt hat. Das ist Gottes Segen. Und wir sind doch schnell, ja, wenn ich nicht gewesen wäre, dann würde die Welt nicht mehr rundlaufen. Oder? Ich habe das total im Griff. Das ist so unsere Mentalität. Aber zurückzuschauen und zu sagen, da hat Gott eine Weiche gestellt und wenn er das nicht gemacht hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Das habe ich alles ihm zu verdanken. Das macht ein Leben schlussendlich reich. Nachdem dieser Samariter bereits gesund war, sagte ihm Jesus, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Und hier steht tatsächlich das Wort für Rettung. Jesus spricht ihm also nicht die Heilung zu. Also jetzt kannst du gehen, jetzt bist du wirklich ganz heil, wie wenn die anderen wieder krank würden, weil sie nicht zurückgekommen waren. Jesus hat viele geheilt, die haben sich nie bedankt und haben nie Gott die Ehre gegeben und sind gesund geblieben. Nein, Jesus spricht hier von Rettung. Es geht hier nicht um den Glauben des Samariters, dass Jesus die Macht zu heilen hat. Diesen Glauben hatten auch die anderen 9, dass Jesus heilen kann. Sie sind auch gesund geworden. Es handelt sich um den Glauben, dass er glaubte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er begriffen hat, wenn ich durch diesen Mann gesund geworden bin, dann muss das der Retter des Volkes Israels sein. Das hat er erkannt. Und dann ist er zurückgekehrt und dann hat er ihm die Ehre gegeben als Gott. Und dieser Glaube hat ihn gerettet. Dieser Glaube hat ihn gerettet. Jesus sagt selbst, die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das ist das Problem. Der Samariter anerkannte Jesus als den wahren Gott. Das hat ihn gerettet. Und diese Rettung ist weit mehr wert als eine Heilung. Denn Heilung ist vergänglich, Rettung ist unvergänglich. Heilung bringt den Körper in Ordnung, Rettung bringt die Seele in Ordnung. Oder man kann auch sagen, die Beziehung zum Schöpfer in Ordnung. Und wenn Sie mich fragen, ich bin zwar nicht gern krank, aber müsste ich heute entscheiden zwischen krank, gesund sein oder gerettet sein? Ich möchte gerettet sein. Denn jeder, der gesund wird, wird wieder krank. Und er wird sterben. Jeder, der gerettet ist, bleibt gerettet in Ewigkeit. Geht nicht verloren. Wir haben diese Gesundheit haben wir so hochstilisiert in unserer Gesellschaft. Wenn man Geburtstag hat, Standardspruch, Hauptsache, man ist gesund. Oder? Finde ich auch, ist schön, wenn man gesund ist. Aber wir können uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir vergängliche Körper haben. Und früher oder später holt uns eine Krankheit ein. An irgendetwas werden wir sterben. Und dann ist die Frage, sind wir gerettet oder nicht? Bist du gerettet? Gehörst du zu den Menschen, die in der Not die Hilfe Gottes suchen und wenn er ihnen geholfen hat, ihn vergessen? Gehörst du zu denen, von denen Paulus schreibt, obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht? Ihre Gedanken liefen ins Leere und ihr unverständiges Herz, in ihrem unverständigen Herzen wurde es finster. Wir können gut leben, wir können reich und gesund sein, von allen bewundert. Dies alles zählt aber dann nicht mehr, wenn unser Körper dann doch schwächer wird. Wenn wir sterben, zählt nur noch, was wir vor Gott sind. Wer wir da sind. Ob wir da mit ihm eine bereinigte Beziehung haben. Die Neuen, die nicht an Jesus glaubten, die werden noch einige schöne, gesunde Jahre verlebt haben. Entschuldigung. Die werden vielleicht noch, oder sicherlich noch lange daran gedacht haben, dass das ja wunderbar ist, dass sie jetzt gesund sind. Aber sie werden, wenn sie Jesus nicht anerkannten, in Ewigkeit verloren sein. Das ist eben eine Dimension des Lebens, die genauso wirklich ist, wie die Dimension, in der wir jetzt leben. Dass unser Leben nicht mit der Todesgrenze aufhört, sondern dass unser Leben eine ganz weit größere Tragweite an Dimension hat. Nur Jesus kann Menschen retten und ewiges Leben schenken. Wer ihm nachfolgt, der wird das wahre Leben haben, ob er gesund oder ob er krank ist. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also wer sich mir schenkt, der wird eigentlich das wahre Leben finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehme doch Schaden an seiner Seele? Die Antwort ist, es hilft ihm nicht. Die ganze Welt kann ihn verehren und anbeten. Es hilft ihm nichts, wenn er am Ende an seiner Seele Schaden nimmt. Und dann fragt Jesus, was will der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Die Antwort ist klar, nichts. Der Mensch kann sich nicht selber erlösen, auch wenn wir x hunderte Theorien in dieser Welt haben, die von Selbsterlösung lehren. Er schafft es nicht. Die einzige Lösung und Erlösung ist, wenn wir Jesus anerkennen. Im Grunde genommen etwas ganz Schlichtes und Einfaches. Ich beuge mich vor Jesus und anerkenne, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für mich gestorben ist und dass er mir ewiges Leben schenkt. Dass er der Auferstandene ist. Es ist nichts anderes, als dass ich mich beuge und meinen Stolz ablege, dass ich meine, ich bin der, der es schafft. Ich hätte mein Leben im Griff. Und dann muss nur einmal die Welt zittern und der Boden beben und ein Erdbeben und alle starken Gebäude, die uns so viel Macht einflößen, auf einmal in Brüche gehen. Und dann ist der Mensch so klein. Und dann jammert er und sagt, ja warum lässt Gott das zu? Auf einmal ist nichts mehr, hat er nichts mehr im Griff. Einer sieht klar. Einer, das ist erst noch ein Samariter. Ein sogenannter Gottloser erkennt Gott. Das ist ja manchmal das Verrückte. Dass manchmal genau die man gar nicht denkt, auf einmal eine klare Sicht bekommen, wer Gott ist. Und ihn dann auch folgen und ihn ehren. Einer sieht klar, von 10 Männern, die gesund geworden sind von einer tödlichen Krankheit, der ihnen keine Perspektive gegeben hat. 10 Männer und nur einer ist umgekehrt und hat klar gesehen, was da vor sich gegangen ist und hat Jesus die Ehre gegeben. Das Ziel unseres Lebens sollte sein, so sagt es der Petrus, die Rettung eurer Seele. Das Ziel sollte sein, dass wir wirklich unser Leben so leben, dass wir das Ziel erreichen. Und dieser Samariter hat das Ziel erreicht. Nicht indem, dass er eine große Leistung gebracht hätte, nicht indem, dass er Opfertiere angeschleppt hat, sondern schlicht und ergreifend, indem er Jesus zu Füßen fällt und ihn ehrt als Gott, der ihn sich über ihn erbarmt hat. Einer sieht klar, und ich wünsche jedem von uns, dass wir klar sehen in unserem Verhältnis zu Gott, in unserem Verhältnis zu Jesus. Ich wünsche jedem von uns, dass wir bereit sind, von Stolz abzusehen, von sei es Nationalstolz, sei es persönlicher Stolz, was ich da und da und da erreicht habe. Und was wir lernen, auch als Gläubige, unsere Weichenstellungen zu sehen, wo wir mal gebetet haben, wo wir gesehen haben, da hat Gott eingegriffen. Ich könnte euch xxx Beispiele sagen, wo ich sagen kann, da hat Gott eingegriffen und hätte er nicht, ich würde nicht hier stehen. Was ich habe, ist, weil mich Gott beschenkt hat. Und wenn wir gerettet sind, dann ist es einzig und allein deshalb, weil wir Jesus, an Jesus glauben, ihn ehren als Gott, der für uns am Kreuz gestorben ist. Nicht, weil wir irgendetwas Gutes getan hätten. Einer sieht klar, ich hoffe, wir alle sehen klar. Vater, ich möchte dir danken für deine große Barmherzigkeit. Ich möchte dir danken, dass du nicht einfach als strenger Gott sich uns zeigst. Das bist du auch, du bist gerecht und heilig. Aber du bist ein Gott, der sich immer wieder erbarmt und der traurig darüber ist, dass wir oft so eigenmächtig und so stolz über diese Welt laufen und oft nicht erkennen, was du in unser Leben hineinlegst. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu die Augen öffnest, dass wir wie dieser Samariter klar sehen, was du in uns getan hast. Ich bitte dich für die, die dich nicht kennen, dass du schenkst, dass sie klar sehen, wer du bist. Und dass ihr Leben wirklich nur zum Ziel kommt und wirklich nur Sinn macht, wenn du dich ihrer annimmst. Herr, wir sind so stolz als Menschen und immer in der Gefahr, uns über dich zu erheben, und so hilf uns, dass wir dich in rechter Weise ehren. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Retter bist. Wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz für unsere Sünde gestorben bist, nicht weil du schuldig gewesen bist, sondern weil wir voller Schuld sind, und dass du uns erlöst hast durch deinen Tod am Kreuz. Durch den Glauben an dich, Herr, sind wir gerettet für Zeit und Ewigkeit. Ich bete dich.